Omnifrequent, das aktuelle Magazin auf H2 Radio.
Hallo und herzlich willkommen zu Omnifrequent, dem Magazin hier auf H2 Radio. Wir haben heute wieder viele verschiedene Themen für euch vorbereitet. Und zwar geht es in wenigen Minuten los mit dem ersten Beitrag zur Josef Beuys Ausstellung, die aktuell in der Wobau Galerie zu sehen ist. Danach gibt es einen Beitrag zu Depressionen bei jungen Menschen. Wir haben heute die Band Harlekin hier zu Gast, beziehungsweise ein Mitglied dieser Band. Um 6:30 gibt es dann einen Beitrag zu Arbeitskampf und der Kooperation aus Gewerkschaften und Fridays for Future. Danach läuft passend zur Vorweihnachtszeit eine Filmrezension zu Red One Alarmstufe Weihnachten. Wir haben uns mit dem Neubau der Ulrichskirche hier in Magdeburg beschäftigt. Und am Ende der Sendung klären wir noch, was gesunder Schlaf ist und was Schlafentzug mit uns machen kann. Und bevor wir euch dann in den Abend entlassen, haben wir natürlich noch die Veranstaltungstipps für euch. Und diese Sendung, die geht wie immer los mit Musik und zwar von Blink 182 und All the Small Things. Blink 182 mit All the Small Things. Mittlerweile ist es 18:04. Ihr habt alle bestimmt schon mal etwas von Josef Beuys gehört. Falls nicht, dann ist dieser Beitrag jetzt ganz besonders etwas für euch, denn als einer der bedeutendsten Künstler Deutschlands hat Beuys ziemlich viele Spuren hinterlassen. Antonia Hager hat sich mit ihm auseinandergesetzt und weiß, wo man ihn in Magdeburg finden kann.
Beim Betreten des hellen Raumes begrüßt einen eins der unzähligen Poster der Ausstellung. Von ihnen aus sieht Beuys nachdenklich auf die wenigen BesucherInnen hinab. Die bunten Motive, die verschiedenen Schriften und Materialien stellen ein abwechslungsreiches Ensemble dar. Dies erhält sich durch die komplette Ausstellung hindurch. In der modernen, lichtdurchfluteten Galerie sind Zeitungsartikel, Kunstdrucke und Postkarten und sogar Schallplatten ausgestellt. alles Medien, die der Künstler in seiner Kunst verwendete. Leise hört man die Geräusche eines Films über Beuys Leben im Hintergrund. Beuys war ein wichtiger Künstler im 20. Jahrhundert. Berühmt wurde er als Performance-Künstler sowie spiritueller und politischer Akteur. In seinem Leben setzte er sich für Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung ein. Er spielte in den Anfangsjahren der Partei Die Grünen eine große Rolle. Vor allem direkte Demokratie und ein freier Sozialismus waren ihm wichtig. Joseph Beuys entwickelte das Konzept der sozialen Plastik. Das ist eine Form der Kunst, welche die Gesellschaft verändern möchte. Er war Aktionskünstler und Bildhauer. Mit der Verwendung ungewöhnlicher Materialien wie Fett, Honig und Filz sorgte er oft für Aufsehen. Eine seiner bekanntesten Performances war I Like America and America Likes Me im Jahr 1974. Bei dieser verbrachte er in Filz eingehüllt 3 Tage mit einem Kojoten in einer New Yorker Galerie. Er gilt als einer der wichtigsten deutschen Künstler der Nachkriegszeit. Mit der Ausstellung Die Revolution sind wir hat die Wobau-Gesellschaft Joseph Beuys jetzt auch nach Magdeburg geholt. Geschäftsführer Peter Lackner ist sich der Besonderheit dieser Ausstellung bewusst.
Das ist ein bisschen anderes Format, als man vielleicht so in einem Kunstmuseum sieht, wo es eigentlich um diese reinen Bilder oder Künste geht, sondern hier geht es eigentlich mehr um Kunstgeschichte. Auch das Thema so friedliche Revolution, was eigentlich so nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat, auch das Denken. Und dieser Spirit, den Beuys damals so verbreitet hat, der ist nicht allen bekannt, aber er hat doch etwas hinterlassen, was eine Botschaft für die Kunstwelt ist, und zwar diesen erweiterten Kunstbegriff.
Mit dem erweiterten Kunstbegriff führte Beuys die Kraft, etwas zu erschaffen, auf das eigene Denken zurück. Denn jeder habe die Möglichkeit, etwas Künstlerisches zu erschaffen. Diese Hinterlassenschaft Beuys soll in der Ausstellung im Fokus stehen. Ebenso die politischen und zeithistorischen Botschaften. Es gehe nicht darum, in die Ausstellung der Meisterwerke wegen zu gehen, wie es bei vielen großen Namen oft der Fall ist. BesucherInnen sollen sich mit dem Spirit und den Betrachtungsweisen von Beuys auseinandersetzen. Bei diesen findet das Anklang.
Ich hätte nicht gedacht, dass die Ausstellung so umfangreich ist. Als ich davor an Beuys gedacht habe, dann habe ich nur an die Fett- und Fellinstallationen gedacht. Aber dass er so viel in Kunst und Politik gemacht hat, das wusste ich gar nicht. Durch den Film habe ich das Gefühl, Beuys Persönlichkeit besser zu kennen.
Es sind auch Lesungen geplant. Diese sollen Beuys und seine Geschichte noch lebendiger rüberbringen. Dafür sind Experten wie Johannes Büttgen geladen. Büttgen war einer von Beuys Meisterschülern. Durch lebensnahe und persönliche Geschichten kann Beuys so noch besser verstanden werden. Das Ziel der Ausstellung ist aber nicht nur Beuys und damit Teil der Kunstgeschichte unters Volk zu bringen. Die Wobau bewirbt auf ihrer Website auch die Förderung der Magdeburger Kunstszene mit Hilfe dieser Ausstellung. Konkret geht es um das Schaffen neuer Räume für Kunst und Kultur.
Also wir haben ja eine Kooperation mit Kunstmitte. Und hier haben auch bei Kunstmitte in der Ausstellung auch viele Nachwuchskünstler, die machen einen Nachwuchspreis, aber auch, sage ich mal, örtliche Künstler Chancen, da Ausstellung zu machen. Jetzt ist es die Beuys-Ausstellung, was danach kommt, das wird sich zeigen. Aber wir haben festgestellt, dass mit der Beuys-Ausstellung das Interesse wächst. Wir sind dafür alles offen und das ist jetzt eigentlich nur eine Anregung. Wenn sich jetzt jemand inspiriert fühlt und sagt, ich würde gerne, dann muss er mit uns sprechen und dann gucken wir, wie wir das umsetzen können. Es ist ja natürlich auch immer eine Frage ein bisschen des Geldes.
Die Wobau sei offen für verschiedenste Ideen rund um Kunst und Kultur. In den 400 Gewerbeeinheiten, die die Gesellschaft in der Stadt besitzt, ließen sich verschiedenste Projekte umsetzen. Die Beuys-Ausstellung am Allee-Center sei also nur ein Anfang. Die Ausstellung ist für Magdeburgs Seele gedacht, für das Beleben der Innenstadt. So kann die Magdeburger Kunstszene realistisch gefördert werden. Nun braucht es nur noch KünstlerInnen, die dafür bereit sind.
Spricht mit uns. Sagt uns, was ihr sucht, was ihr wollt. Wir kommen in Dialog. Und dann kann man sagen, was ist machbar? Wie können wir das vielleicht gemeinsam darstellen? Und ich glaube schon, dass es Schnittmengen gibt. Wir haben die Flächen und die jungen Menschen haben die Kunst.
Ob Nachwuchskunstmessen oder Wettbewerbe. Die Wobau würde Kunst und Kultur in Magdeburg gerne fördern. Denn zu viele, vor allem junge Menschen, verlassen die Stadt. Sie gehen und nehmen ihre Kreativität mit in andere Städte. Die Beuys-Ausstellung als Aufruf. Magdeburger Unternehmen können und wollen auch Kunst fördern.
Antonia Hager hat die Beuys-Ausstellung bei der Goldschmiedebrücke besucht und mit einem der Verantwortlichen gesprochen. Wenn ihr jetzt Lust auf die Ausstellung bekommen habt, dann könnt ihr sie noch bis Ende Februar in der Wobau-Galerie besuchen. Damit ist es 18:09 Uhr. Hier geht es weiter mit Musik von Sia und Unstoppable.
Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I put my arm around, so you are someone.
Mit Unstoppable. An dieser Stelle eine Triggerwarnung. Im folgenden Beitrag wird es um Depressionen gehen, denn 45% der Deutschen sind schon einmal mit Depressionen in Kontakt gekommen. Zu diesem Schluss kommt das Deutschlandbarometer Depression. 24% der Befragten und der Befragten waren oder sind selbst von der Erkrankung betroffen, 26% als Angehörige. Eine dieser Betroffenen ist Ellie. Sie ist 21 Jahre alt und leidet unter schwerer, rezidivierender, also wiederkehrender Depression. Ellie hat mir erzählt, wie die Erkrankung ihr Leben beeinflusst.
Wenn man so emotional dann investiert ist, dass man dann halt nicht mehr aus dem Bett aufstehen kann, weil man die ganze Zeit nur am Heulen ist oder einfach nur am Nachdenken. Und dann ist das so eine kleine Spirale, dass man sich wiederum deshalb wieder schlecht fühlt und. Natürlich, wenn dann die physischen Erscheinungen wieder in Kraft treten, dass man sich teilweise dann auch nicht mehr vernünftig fortbewegen kann oder dauerhaft irgendwie in der Ecke im Boden rumliegt, weil der Körper einfach nicht mehr mit war zum Aufstehen.
Ellie beschreibt, was viele Menschen kennen. Schätzungen zufolge leiden bis zu 10% der deutschen Bevölkerung jedes Jahr an Depressionen. Gerade bei Menschen unter 25 Jahren steigt diese Zahl augenscheinlich an. Die Termine bei Psychiaterinnen und Psychotherapeutinnen sind knapp, die Sprechstunden überlaufen. Das hat aber nicht nur mit der steigenden Zahl Betroffener zu tun. Heutzutage herrscht eine größere Offenheit in der Gesellschaft, was psychische Erkrankungen angeht. Dadurch suchen sich mehr Betroffene professionelle Hilfe, das sagt auch Dr. René Thiemann, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.
Also ich denke, es wird nicht mehr so viel tabuisiert, nicht mehr so viel verschwiegen, sondern die Leute holen sich Hilfe, was ja auch erstmal einfach sehr gut ist. Also eine größere Offenheit, die letztlich natürlich auch dazu zum vermeintlichen Eindruck führt, dass sozusagen die Zahlen ansteigen. Aber vielleicht reden wir auch einfach von einer größeren Offenheit in dieser Hinsicht.
Die Entstehung einer Depressionserkrankung kann dabei verschiedene Ursachen haben. Warum vor allem junge Menschen an einer Depression erkranken, kann auch mit der Digitalisierung und dem erhöhten Zugang zu Informationen zu tun haben. Wo man früher abends vielleicht 2 Stunden Fernsehen geschaut hat, bekommt man dank Internet und Social Media heute zu jedem Zeitpunkt Nachrichten aus aller Welt.
minütlich, sekündlich kriegen sie Informationen geliefert, Fakten geliefert, häufig natürlich negativ assoziiert. Und das ist für ein menschliches Gehirn, glaube ich, nicht so einfach, das alles zu verstehen, einzuordnen und auch zu relativieren, weil letztlich muss man ein Stück weit ja, denke ich, relativieren.
Viele Betroffene warten sehr lange, bis sie sich mit ihrer Erkrankung an Fachpersonal wenden. Manchmal, weil sie keine Krankheitseinsicht besitzen oder denken, sie würden es alleine schaffen. Auch Ellie hat sich nach langem Leidensweg Hilfe geholt. Ihr Elternhaus war anfangs sogar dagegen.
Anfang des Studiums dachte ich mir so, okay, ich komme damit nicht klar. Ich bin zu meiner Hausärztin gegangen. Die Reaktion war irgendwie seltsam. Also sie hat mich zwar weitergeleitet, gehen Sie mal zum Psychiater. Und leider hatten die Urlaub, als ich da hingekommen bin. Und dann habe ich das zu Hause erzählt, dass ich da hingegangen bin. Und mir wurde rausgeredet, mir Hilfe zu suchen. Also hat es wieder ein Jahr gedauert, bis ich dann wieder doch heimlich dann zum Psychiater gegangen bin. Und dann wurden da auch die ersten Diagnosen gestellt und auch Antidepressiva verschrieben.
Die Reaktion von Ellies Eltern hat ihre Suche nach Hilfe um ein Jahr verzögert. Vielleicht hatten ihre Eltern Schuldgefühle und dachten, anteilig eine Mitschuld an Ellies Erkrankung zu haben. Gleichzeitig fällt es vielen Menschen schwer, sich selbst zu hinterfragen und auch eigene Fehler einzugestehen. Trotzdem ist es für betroffene junge Menschen wichtig, sich erst einmal den Eltern anzuvertrauen. Manchmal, wie in Ellies Fall, klappt das aber nicht.
Wenn das nicht funktioniert, gibt es vielleicht die Wege über vielleicht Geschwister, weiß ich nicht, die dann vermitteln können. Oder im Zweifel natürlich auch mal einen Therapeuten, der vielleicht auch mal in so einer Familiensitzung irgendwie jemanden mit dazu holt aus der Familie, um ein Verständnis zu erreichen. Ja.
Auch wenn eine gewisse Offenheit zum Thema psychische Erkrankungen vorhanden ist, wird das Thema in der Öffentlichkeit noch immer sehr zwiegespalten betrachtet. Das zeigt nicht nur die Reaktion von Ellies Eltern, auch in anderen Bereichen ihres Lebens hat sie unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
Also ich dachte immer so, dass es sehr offen ist, dass die jungen Leute damit richtig gut umgehen können und auch, wie soll ich sagen, auf jeden Fall aufgeschlossener sind. Aber dann gibt es halt so Momente, so auf einmal, wenn man im Internet so rumscrollt, wenn man zum Beispiel eine Kommentarspalte aufmacht, wie viele junge Leute wirklich da grenzwertige Sachen kommentieren, was das Psychische angeht. Anscheinend war mein erster Eindruck, dass da Leute offener umgehen, doch nicht so richtig.
Nachdem sie all diese Hürden überwunden hat, macht Ellie heute eine Psychotherapie. Dabei gilt die Psychotherapie als eine der wirksamsten Behandlungsformen bei Depressionen. Studien zeigen, dass 60-80% der Betroffenen signifikante Verbesserungen ihrer Symptome erleben, wenn sie eine geeignete Psychotherapie erhalten. Wichtig ist dabei, einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu finden, mit denen Betroffene auf zwischenmenschlicher Ebene gut arbeiten können. Aber auch außerhalb des professionellen Rahmens sollte mehr miteinander gesprochen werden. Ob in Form von sogenanntem Burnout, der stressbedingten Depression oder nach einem traumatisierenden Erlebnis in der Kindheit. Rund 45% der Deutschen sind schon einmal mit Depression in Kontakt gekommen. Wenn ihr Hilfe für euch oder eine Person in eurem Umfeld braucht, dann gibt es Informationen unter www.deutsche-depressionshilfe.de. Dort sind auch Infotelefon und Infomail Depression verlinkt.
Bleibt unbekannt. nehm ich's nun in die Hand und schaff mir selbst dieses gottverdammte Wunderland.
Wunderland von Harlekin. Und das Schlagzeug, was ihr gerade in diesem Song gehört habt, das wurde von Paul Föhr gespielt. Er ist nämlich der Drummer von Harlekin. Außerdem ist er jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Paul, schön, dass du da bist.
Hallöchen, schön, dass ich hier sein darf.
Wie bereits erwähnt, du bist Drummer bei Harlekin.
Genau.
Aus wem besteht denn die Band ansonsten?
Also wir sind ein Duo und neben mir spielt Santo. Er spielt Gitarre, singt und seit neuestem probieren wir auch Synthesizer live aus und das funktioniert super.
Die Synthesizer habe ich schon gehört. Sucht ihr ansonsten noch weitere Mitglieder für die Band?
Aktuell nicht, nein, tatsächlich nicht. Wir sind zufrieden, wie es ist und die meisten Bühnen, die wir bespielen, da passen wir tatsächlich auch bloß zu zweit drauf. Ja.
Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit zu zweit ansonsten? Wer ist denn wofür zuständig? Wer schreibt die Songs? Wer kümmert sich um den Rest?
Also die Songs entstehen tatsächlich alle bei Santo im Kopf teilweise, also im Kopf, und er produziert die halt auch komplett aus. Und wir haben so einen Google Drive Ordner, wo er halt so die Songs als Skizzen reinlädt und dann hören wir uns die an, auch teilweise unser Techniker hört mit drüber und sagt halt mal so, was so Sache ist, was er dazu denkt. Und praktisch, wenn dieser Song eine Grundstruktur erreicht hat, dass man halt weitermachen kann, dann komme ich meistens dazu und sage, okay, lass mal vielleicht nochmal doch was am Schlagzeug ändern und dann nehme ich halt vielleicht selber noch was auf, so ein paar Drumparts und ja.
Der Harlekin als Figur, der ist Jahrhunderte alt, ja. Eigentlich schon teuflischer Natur, da werden oft die Hörner verdeckt unter dem Hut. Außerdem ist er auch ein Formwandler. Warum habt ihr euch für den Namen Harlekin entschieden?
Tatsächlich, das waren nicht wir, das war Santo tatsächlich. Er hat damals als Solokünstler tatsächlich angefangen und er hat halt im Puppentheater mitgemacht sozusagen und durch diese Liebe zum Theater ist halt dieser Harlekin entstanden. Zumindest habe ich das immer so aus unseren Interviews mitgenommen von ihm, wenn er es erzählt hat. Jetzt das erste Mal alleine. Ich hoffe, ich enttäusche dich nicht, Santo.
Ich habe gerade schon erwähnt, du bist Drummer bei Harlekin. Wie bist du denn zum Schlagzeug gekommen und was fasziniert dich am Schlagzeug?
Oh, das ist eine schöne Geschichte tatsächlich. Ich habe zu meinem ersten Geburtstag damals von meinen Eltern und Großeltern halt so ein Spielzeugschlagzeug noch geschenkt bekommen und mehr oder weniger von da an wirklich komplett durchgezogen. Mein Opa war auch Musiker, hat halt Quetschkommode, Orgel und Saxophon gespielt und daher ist halt so dieser Musikdrang irgendwie mit in die Wiege gelegt worden. Mit 6 dann halt in die Musikschule und immer konstant dran geblieben. Und dann halt 2021, glaube ich, war das Santo kennengelernt. Und dann haben wir entschlossen, dass wir doch dann irgendwann zusammenspielen wollen.
Was inspiriert euch dann? Wer sind denn eure musikalischen Vorbilder?
Das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil wir mehr oder weniger sehr viel Musik hören. Ich persönlich bin großer 21 Pilots-Fan. Santo habe ich auch dazu bekommen, großer 21 Pilots-Fan hoffentlich zu werden. Sein Guilty Pleasure ist Roy Bianco tatsächlich mittlerweile, Alligator und sowas. Also es gibt viele musikalische Einflüsse und ich kann sagen, glaube ich, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir neue Musik rausbringen, auch nochmal ein bisschen was anderes ausprobieren wollen.
Apropos neue Musik, wie sehen denn eure Ambitionen für die Zukunft aus?
Viel. Also wir planen viel, wir sind dauerhaft am Produzieren, beziehungsweise Santos dauerhaft am Produzieren, jetzt mittlerweile auch mit anderen Produzenten zusammen. Und ich sag mal so, der Google Drive-Ordner ist schon wieder gut gefüllt.
Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Vielen Dank, Paul, dass du dir Zeit genommen hast, hier Frage und Antwort zu stehen.
Gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und wenn ihr jetzt noch nicht genug bekommen habt von Harlekin oder noch nicht wisst, ob das was für euch ist, dann gibt es natürlich noch einen Song, und zwar Komplexe von Harlekin.
Schall und Rauch löst. der beste Freund meiner Komplexe. Ich bin das Schönste, ich bin das Allerletzte. So transparent, dass ihr mich gar nicht mehr kennt. Bin ich nicht mehr da oder nur unsichtbar? Wie Schall und Rauch verwehe ich im Winde. Ich nehm's in Kauf, auf dass ich mich finde. Wie Schall und Rauch in kleinste Moleküle, auf dass ich woanders neu materialisiere. Ich bin der beste Freund meiner Komplexe. Ich bin das Schönste, ich bin das Allerletzte. So transparent, dass ihr mich gar nicht mehr kennt.
Komplexe von Harlekin. Warnwesten, rote Fahnen und Trillerpfeifen. Euch allen sind bestimmt schon Gruppen aufgefallen, die so auf sich aufmerksam machen wollen. Das passiert häufig tagsüber, also während der üblichen Arbeitszeit. Das haben die Gewerkschaften mit den Aktionen von Fridays for Future gemeinsam. Sie streiken. Die einen für bessere Arbeitsbedingungen und die anderen für Klimaschutz. Neu ist aber, dass sie das gemeinsam tun. Auch bei uns in Magdeburg ist diese Kooperation präsent. Was dieses Bündnis momentan veranstaltet und wie sich die Ziele der Gruppen vereinen lassen, das hat mein Kollege Robin Desler für euch rausgefunden.
Arbeitskampf ist ein Konzept so alt wie die Arbeit selbst. Angestellte stehen füreinander ein und streiten mit den ArbeitgeberInnen über bessere Arbeitsbedingungen. Faire Löhne, andere Arbeitszeiten und anderweitige Absicherungen stehen hier im Fokus. Gewerkschaften zählen hierbei zu den zentralsten Akteuren. Hier schließen sich Angestellte aus demselben Sektor zusammen, um gemeinsam zu kämpfen. Eines der wohl besten Beispiele hierfür ist Verdi. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft steht seit 2001 für die Verbesserung von Bedingungen in den Dienstleistungsberufen. Als zweitgrößte Gewerkschaft sind sie stets in der Öffentlichkeit präsent. Flugblätter, Demonstrationen und Protestkundgebungen gehören zu ihrem täglichen Geschäft. Dabei sind sie allerdings nicht immer allein. In Magdeburg arbeitet die Verdi seit einiger Zeit mit den AktivistInnen von Fridays for Future. Die Kooperation trägt den Namen Wir fahren zusammen. Unter diesem Motto werden Streiks und weitere Veranstaltungen organisiert. Inhaltlich befassen sie sich mit dem öffentlichen Nahverkehr. Es wird gefordert, dass unmittelbar viel Geld fließen soll. Auf der Website heißt es, der Nahverkehr kann verdoppelt werden, wenn jetzt investiert wird. Damit soll erreicht werden, dass der Autoverkehr in der Stadt, aber auch in ländlichen Gegenden zurückgeht. Gleichzeitig soll es dem Personal besser gehen. Die momentanen Umstände sind wenig attraktiv und nach Aussage des Bündnisses fehlen bereits jetzt ca. 80.000 Beschäftigte. Soweit so gut. Aber was hat der Arbeitskampf jetzt mit dem Klima zu tun? Das erklärte mir Emma Kaper, eine Aktivistin von Klima und Klasse, bei einer Veranstaltung des Bündnisses.
Naja, durch den Klimawandel werden sehr viele Arbeitsplätze gefährdet. Und gerade im ÖPNV sieht man, dass es aber auch andersrum laufen kann. Also der ÖPNV kann ja ein positive Auswirkungen auf den Klimawandel haben. Und da können eben Arbeitsplätze geschaffen werden. Deswegen ist es ganz wichtig, diese beiden Kämpfe zusammenzudenken.
Die Kundgebung vom 14.11. fand an der Haltestelle Alter Markt statt. Dieser Ort ist beispielhaft für die momentane Situation. Die Schienen sind veraltet und Straßenbahnen können nur in stark gedrosselter Geschwindigkeit fahren. Hier wurden die Forderungen von Wir fahren zusammen erneut öffentlich gemacht. In der offiziellen Petition steht: Es braucht ein bundesweites Investitionsprogramm von mindestens 16 Milliarden Euro pro Jahr bis 2030. Wir fordern Bund und Länder auf, die Kommunen bei Investitionen und Betrieb des ÖPNV dauerhaft zu entlasten. Für den Aufbau und die Modernisierung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten ÖPNV, den sich alle leisten können. Den Tag dafür haben sie nicht zufällig gewählt. Im Stadtrat wurden nämlich ab 14 Uhr auch die MVB und ihre finanziellen Mittel besprochen. Eva Brünnemann, welche Fridays for Future angehört, hat mit mir gesprochen. Sie erklärte mir, wie das Bündnis zu den aktuellen Plänen steht.
Also es gibt diese Beschlussvorlage von der Magdeburger Oberbürgermeisterin, die will jetzt wieder Sparpotenzial suchen. Und das bedeutet, es wird wieder der ÖPNV in Frage gestellt. Und wir haben ja eigentlich einen Beschluss, dass wir mehr ÖPNV wollen. Stattdessen soll jetzt schon wieder gekürzt werden. Und es muss jetzt mal aufhören. Es muss mal ordentlich finanziert werden. Der ÖPNV ist auch Teil der Daseinsvorsorge.
Der Stadtrat stimmte der Beschlussvorlage ungeändert zu. Der interfraktionelle Ersetzungsantrag, welchen die Verdi unterstützte, wurde abgelehnt. Das bedeutet, dass die Oberbürgermeisterin nun ermächtigt wurde, ein externes Unternehmen zu beauftragen. Sie sollen die momentane Situation einschätzen. Ziel ist es, die Kosten für die Stadt zu senken. Was bedeutet das jetzt für die geforderten Sanierungen? Das beantwortete Oberbürgermeisterin Simone Borres wie folgt.
Wir haben jetzt eine Zwischenlösung gefunden für die Gestaltung des alten Marktes. Und ein Belebungsaspekt wird auch sein, dass der Ratskeller demnächst wieder in Betrieb genommen werden soll. Ich hoffe, dass das funktioniert und dann hat man auch nochmal andere Gestaltungsmöglichkeiten. Aber die große Umgestaltung ist vom Stadtrat abgelehnt worden und wird von uns jetzt erstmal auch nicht weiterverfolgt.
Wir fahren zusammen ist unglücklich über das Ergebnis. Dennoch wollen sie die Arbeit nicht aufgeben. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es, wir bleiben dran, organisieren uns für faire Verhältnisse, ganz konkret für die Stärkung des Umweltbundes, ÖPNV, Rad- und Fußverkehr. Auch in vielen weiteren Städten gibt es Gruppen des Bündnisses. Arbeitskampf und Klimaschutz rücken so stets dichter zusammen.
Für uns heißt es jetzt also abwarten. Abwarten, was die Neuerungen im ÖPNV für uns bedeuten und natürlich auch, was Wir fahren zusammen in Zukunft in unserer Stadt und ganz Deutschland vorhat. Ich hoffe, ihr musstet von den ganzen Problemen nicht allzu viel mitbekommen und habt es inzwischen gut nach Hause geschafft. Falls ihr noch auf dem Nachhauseweg seid, dann gibt es hier jetzt noch ein wenig Heimwegmusik. Und zwar von Billie Eilish und Bad Guy. White shirt. Creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Billie Eilish mit Bad Guy. Mittlerweile ist es 18:36 Uhr. Und noch ein Monat bis Weihnachten. In den Straßen haben bereits die Weihnachtsmärkte geöffnet. Die ersten Menschen sind in ihren Weihnachtspullovern unterwegs. Und auch die Kinos haben ihr Programm umgestellt auf Weihnachten. Es folgt eine Rezension von Tim Harzer.
Red One, Alarmstufe Weihnachten, gehört in diesem Jahr zu den ersten weihnachtlichen Filmen auf der großen Leinwand. Dieser actiongeladene Weihnachtsfilm startet am 6. November diesen Jahres in den Kinos. Mit einer Laufzeit von 124 Minuten und einem beeindruckenden Budget von 250 Millionen US-Dollar gehört er zu den teuersten Produktionen des Jahres. Regie führte Jack Kasdan, der bereits für die Jumanji-Reihe bekannt ist. The Red One glänzt schon auf den ersten Blick mit einer prominenten Besetzung. In den Hauptrollen mit Dwayne Johnson und Chris Evans darf man viel erwarten. Wir haben im Kino vor Ort gefragt, wie dieser bei den Zuschauern ankam.
Ja, also ich fand den Film wirklich sehr unterhaltsam. Wir waren ja als Gruppe da und haben so einen schönen Kinoabend gemacht. War sehr lustig, wir hatten alle auf jeden Fall viel Spaß. Es ist ein Film, wo schon relativ viele Genre, würde ich sagen, so zusammengemischt werden. Action, Komödie, irgendwie auch Fantasy und halt Weihnachten. Ist einer dieser typischen Dwayne The Rock Johnson Filme, aber halt gemischt mit Weihnachten.
Die Geschichte spielt am Nordpol, wo die Vorbereitungen für Weihnachten in vollem Gange sind. Doch das Fest wird bedroht, als der Weihnachtsmann entführt wird. Dwayne Johnson als Callum Drift, der Sicherheitschef des Nordpols, und Chris Evans als der zwielichtige Kopfgeldjäger Jack O'Malley müssen sich zusammenraufen, um den Weihnachtsmann zu retten und den Zauber von Weihnachten wiederherzustellen. Während ihrer Mission begegnen sie skurrilen Herausforderungen und fantastischen Kreaturen, die dem Film eine humorvolle Note verleihen. Visuell erinnert Red One an eine überdimensionale Coca-Cola-Werbung mit opulenten Sets und einer fast schon nostalgischen Weihnachtsstimmung. Die Action-Szenen sind zwar unterhaltsam, aber davon leider nicht immer überzeugend. Dennoch schafft es der Film, eine gewisse emotionale Tiefe zu vermitteln und den Zauber von Weihnachten ernst zu nehmen.
Im Film kommen super, super viele verschiedene Weihnachtslieder drin vor, so die Klassiker und dann eben auch so die Mariah Carey-Lieder, was sofort für gute Stimmung bereitet hat. Es haben neben uns die Leute und wir selber auch angefangen mitzusingen in den Film während des Films. War sehr, sehr cool.
Insgesamt ist Red One Alarmstufe Weihnachten ein unterhaltsamer Film, der sich zwar nicht als Meisterwerk etabliert, aber dennoch Spaß macht. Trotz seiner vielen Action-Szenen hat der Film das Zeug dazu, ein beliebter Weihnachtsklassiker zu werden. Für Familie und Fans von Dwayne Johnson ist dieser Film sicherlich ein Besuch wert, auch wenn er nicht ganz die Tiefe anderer Weihnachtsfilme erreicht.
Das war eine Rezension von Tim Harzer, der sich für uns vor Ort den Film Red One Alarmstufe Weihnachten angeschaut und darüber berichtet hat. Hier geht es weiter mit Musik und zwar mit Sum 41 und In Too Deep.
Complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head instead.
Wenn man in Magdeburg unterwegs ist, sieht man von fast überall den Dom. Meine Kollegin Antonia Hager hat sich Kirchen angeschaut, die man überhaupt nicht mehr sehen kann. Wie das funktioniert, hört ihr jetzt.
Nur etwa 500 Meter vom Hauptbahnhof in Magdeburg entfernt, direkt am Rand der Ernst-Reuter-Allee, sieht ein kleiner Park das Stadtbild. Hier stand einst die Ulrichskirche, oder wie sie mit ganzem Namen heißt, St. Ulrich und Levin. Ihre Namensgeber sind der heilige Ulrich von Augsburg und der heilige Levin. Sie ist eine der 8 Kirchen, die 1945 durch einen Luftangriff auf Magdeburg teilweise zerstört wurde. Obwohl die Türme erhalten waren, wurde die Kirche nicht wieder aufgebaut. Im Gegenteil, die Stadtplanung der DDR-Regierung führte 1956 zur Sprengung des Gebäudes. Die Ulrichskirche war in der Planung, die auf der Ideologie des Sozialismus beruhte, ein störendes Element. Ein halbes Jahrhundert später trauern immer noch einige Menschen dieser Sprengung hinterher. Und viel mehr noch, sie wollen einen Wiederaufbau der Kirche. Doch weshalb soll gerade die Ulrichskirche erneut errichtet werden? Als Pressesprecher des Kuratoriums Ulrichskirche ist Jörg Schenke einer der Menschen, die sich für einen Wiederaufbau einsetzen. Seiner Meinung nach liegt die Bedeutung der Kirche in ihrer umfangreichen Geschichte, die bis ins Frühmittelalter zurückgeht.
Otto der Große stand ja damals bei der Schlacht mit St. Ulrich gegen die Ungarn. Und da sagt man ja eigentlich, dass es die Geburtsstunde der Deutschen ist. Auf Basis dieses Siegers hat er dann seinem Freund die Ulrichskirche sozusagen gestiftet und dann wurde die gebaut.
So jedenfalls ist die Erzählung. Erstmals schriftlich erwähnt wird die Ulrichskirche in Magdeburg jedenfalls im Jahr 1022. Damit war sie auch in der frühen Neuzeit Ort der kirchlichen Auseinandersetzung während der Reformation. Die geschichtliche Relevanz kennt auch Superintendent Stefan Höhnen, Leiter der evangelischen Kirchen in Magdeburg.
Es sollte schon bedacht sein, dass es ein historisch wichtiger Ort für Magdeburg war, der die Stadt auch geprägt hat über viele Jahre. Im September 1524 hat Nikolaus von Amsdorf, der erste Superintendent von Magdeburg, der angefangen. Und an der Ulrichskirche. Damit war da sozusagen auch die Prägung des Protestantismus, des evangelischen Glaubens für die Stadt natürlich wirklich ein entscheidender Ort.
Der Reformator Nikolaus von Amsdorf war ein enger Vertrauter Martin Luthers. Durch ihn wurde von der Ulrichskirche aus die Reformation vorangetrieben. Dazu trugen auch die Magdeburger Zenturien bei, die ebenfalls in der Ulrichskirche entstanden sind.
Hier wurden also auch Streitschriften gedruckt und Magdeburg gilt ja auch als unseres Herrgotts Kanzlei. Also hier von Magdeburg ist also der Protestantismus in die Welt hinausgegangen und Magdeburg hat sehr, sehr lange daran festgehalten.
Je länger die Kirche aus dem Stadtbild verschwunden ist, desto mehr gerät dieser Teil Magdeburgs Geschichte in Vergessenheit. Umso mehr hoffen die Mitglieder des Kuratoriums auf die Verwirklichung ihres Ziels, die Ulrichskirche wieder aufbauen. Diesem Ziel kam das Kuratorium am nächsten, als der Stadtrat 2010 plante, das Grundstück für den Wiederaufbau freizugeben. Daraufhin gab es 2011 ein Bürgerbegehren gegen dieses Vorhaben. Die MagdeburgerInnen hatten mit einer klaren Mehrheit gegen dieses Projekt gestimmt. Es gab Proteste in Form von Flugblättern und Posts online. Darin wird eine wiederaufgebaute Ulrichskirche unter anderem als Disney-Replik bezeichnet. BürgerInnen haben entschieden, sie wollen weder Geld noch städtischen Boden für dieses Projekt hergeben. Hinzu kommt, dass die Religiosität vor allem in ostdeutschen Städten deutlich weniger ist als früher. Würde eine weitere Kirche überhaupt noch genutzt werden? Superintendent Höhnen sieht in einem Wiederaufbau keine große Notwendigkeit.
Also wir als evangelische Kirche, und das habe ich auch immer gesagt, brauchen mit dem Wiederaufbau einer Ulrichskirche nicht unbedingt noch einen weiteren kirchlichen Raum hier in der Stadt. Sowohl, denke ich, personell wäre es eine Herausforderung, denn wenn man ein Kirchgebäude hätte, wäre es ja auch sinnvoll, das sozusagen mit gemeindlichem, gottesdienstlichem, geistlichem Leben zu füllen. Und die Kirchen, die wir haben, die sind für unsere Bedarfe ausreichend.
Auch eine reine Veranstaltungskirche wird in Magdeburg nicht mehr gebraucht. Diesen Zweck erfüllt schon die Johanneskirche, die sich nur wenige hundert Meter von dem ehemaligen Standort der Ulrichskirche befindet. Eine Finanzierung ohne Verwendungszweck klingt sehr unrealistisch. Aber Jörg Schenke gibt die Ulrichskirche nicht auf.
Uns ist völlig klar, dass so etwas finanziert werden muss. Die Stadt Magdeburg kann es nicht. Ich denke aber, es gibt Chancen bei einem entsprechenden Konzept, dass man dafür auch einen Investor findet. Bisher gibt es Ideen. Von Weltreformationszentrum bis Stadtbibliothek im Gewand der Ulrichskirche.
Ein neues Konzept wäre womöglich die letzte Chance auf eine Ulrichskirche in Magdeburg. Auch wenn sich das Kuratorium dann von ihrem eigentlichen Ziel ein Stück weit trennen müsste. Ob die MagdeburgerInnen je eine Ulrichskirche sehen werden oder ob vielleicht ein anderes Gebäude auf dem Ulrichsplatz entstehen könnte, steht noch in den Sternen. Was auf dem geschichtsträchtigen Platz allerdings momentan zu sehen ist, das ist eine Lichtinstallation. Diese ist Teil der Magdeburger Lichtwelt und erinnert an den Torbogen des zerstörten Gebäudes.
Ein Beitrag von Antonia Hager. Wer hätte gedacht, dass da direkt am Sedi-Carré vor noch 70 Jahren eine Kirche stand?
H2 Radio. Das Campusradio.
Jeder von uns hat schon einmal eine schlaflose Nacht erlebt. Aufgrund von Stress, unruhigen Gedanken oder aus gesundheitlichen Gründen. Doch was, wenn die Probleme anhalten und die Lebensqualität dadurch beeinträchtigt wird? Und wie können wir für einen gesunden Schlaf sorgen? Maidin Zimmermann berichtet.
Schlafen ist irgendwie ein komisches Verhalten. Wir liegen mit geschlossenen Augen da. Wir sind angreifbar, nehmen keine Nahrung auf und sind nach außen hin nutzlos. Ist das so? Während wir scheinbar tatenlos rumliegen, arbeitet unser Gehirn und erledigt verschiedenste Dinge für uns. Dinge, die unabdingbar sind. Denn ohne Schlaf können wir nicht überleben. Hanna Zwacker forscht mit ihrem Team am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg. Sie untersucht Schlaf und was während Schlafentzug im Gehirn passiert. Das Team forscht hierfür an Larven von Zebrafischen. Sie sind nämlich durchsichtig. So können die Forscher die Gehirne der Larven gut beobachten.
Also wir können direkt aufs Gehirn gucken. Und im Gehirn haben wir Zellen verändert, so dass die leuchten, wenn sie aktiv sind. Das heißt, wir können uns dann ganz genau angucken, wenn ein Tier nicht geschlafen hat, wie verändert sich die Gehirnaktivität, wenn es was tut zum Beispiel, wenn es was sieht. Und vergleichen es dann mit den Tieren, die sehr gut geschlafen haben.
Zebrafische haben ähnliche Hirnareale wie Menschen. Das Forschungsteam kann deswegen die Erkenntnisse gut auf den Menschen übertragen. Warum wir schlafen, ist allerdings noch nicht tiefer erforscht. Dafür aber, was während des Schlafens passiert. So ist Schlaf wichtig für die Verstärkung unseres Gedächtnisses und für das Lernen. Synapsen spielen hierbei eine Rolle. Sie sind die Teile einer Nervenzelle, die Informationen zu anderen Nervenzellen übertragen können. Im Schlaf sortiert das Gehirn, welche Informationen wichtig sind und welche nicht.
Das Gehirn produziert praktisch immer stärkere und immer mehr Synapsen. Und damit das System nicht irgendwann an seine Grenzen kommt, werden über die Nacht diese Synapsen zum Teil wieder abgebaut oder schwächer gemacht. Und dadurch kommt es aber zu einer Verstärkung der Synapsen, die wichtig waren. Also die, die ich am Tag ganz viel genutzt habe, die bleiben über Nacht. Und andere, die ich vielleicht nicht so viel genutzt habe, die werden dann vielleicht abgebaut.
Schlafen wirkt sich also auf unser Gedächtnis und die Konzentrationsfähigkeit aus. Wenn das System gestört ist, fühlen wir uns allgemein unwohler. Caroline Schilp ist Molekularmedizinerin und hatte über 7 Jahre einen gestörten Schlaf. Sie schrieb an ihrer Doktorarbeit. Dazu kam der Ausbau ihres Hauses. Das zusammen führte zu außergewöhnlich viel Stress. Das war dann zu viel Belastung auf einmal.
Man kommt generell in so einen Kreislauf, wo man nur noch das Nötigste erledigt. Man wird lethargisch, aber innerlich rastlos. Man hat einen krassen Leistungsabfall, Konzentrationsschwierigkeiten.
Schlecht schlafen ist nicht gerade ungefährlich. Laut Forschern sammeln sich bei Schlafentzug sogenannte reaktive Sauerstoffspezien an. Diese Stoffe reagieren mit anderen Stoffen in unserem Körper und machen uns auf Dauer krank. Wichtig ist also ein ausreichender Schlaf. Das bedeutet aber nicht für jeden die gleiche Anzahl an Stunden zu schlafen. Als Neugeborene haben wir mit 20 Stunden den höchsten Schlafbedarf. Ab der Pubertät reduziert sich das Schlafbedürfnis auf weniger als die Hälfte. Wichtiger sei es aber, wie wohl man sich mit seiner Schlafdauer fühle, so Hanna Zwacker.
Tatsächlich ist es so, dass wenn man zu lange schläft, sieht es so aus, als wäre es auch nicht gesund. Also Menschen, die länger als 9 Stunden regelmäßig in der Nacht schlafen, haben eine geringere Lebenserwartung, obwohl man da auch vorsichtig sein muss. Es kann natürlich auch sein, dass bestimmte Krankheiten dazu führen, dass wir besonders müde sind oder besonders lange schlafen.
Denn auch schwerwiegende Krankheiten können dafür sorgen, dass sich das Schlafverhalten ändert. Das können zum Beispiel Demenz oder Narkolepsie, die Schlafkrankheit, sein. Wichtig ist es, bei langanhaltenden Schlafstörungen einen Arzt aufzusuchen. Caroline Schilp hatte ihre Symptome bei einem Mediziner abklären lassen. Sie hat für sich eine Methode gefunden, um besser einzuschlafen.
Für mich war es so, dass mir Sport und sich halt das Auspowern dann zumindest beim Einschlafen geholfen hat. Durchschlafen war davon zwar nicht betroffen, aber immerhin war man mal schneller weg, weil man eben doch dann so kaputt war, dass der Körper gar keine andere Chance hatte, mal endlich einzuschlafen.
Sport kann also helfen, sollte aber nicht direkt vorm Zu-Bett-Gehen betrieben werden. Der Körper ist dann meist noch zu aktiv, um zur Ruhe zu kommen. Lieber das Licht abends dimmen, so kann sich der Körper schon auf den Schlaf einstellen. Auch abendliche Routinen können ein gutes Einschlafen unterstützen.
Also zum Beispiel sich hinsetzen, Tee kocht, den Tee trinkt, dann ein Buch liest und dann ins Bett geht, dass der Körper schon weiß, gleich geht's zum Schlafen. Das kann auch helfen.
Schlaf ist also alles andere als ein nebensächlicher Teil unseres Lebens. Wenn Schlafprobleme länger anhalten, sollte man sich frühzeitig Hilfe suchen oder selbst handeln. Denn die Forschung zeigt, oft gibt es einfache Maßnahmen, die schon viel bewirken können. I say hi, you say hi, we stay high, you look so pretty, yeah.
From head to toe, I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go. I'm sweat from head to toe, I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go.
Say hi, we stay high, you look so pretty, yeah.
I'm sweat from head to toe, I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go. I'm sweat from head to toe, I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready.
H2 Radio.
H2 Radio. Das Campusradio.
Wenn ihr noch Aktivitäten für die nächste Zeit sucht, dann haben wir hier was für euch. Wir haben euch 4 verschiedene Veranstaltungen zusammengesucht, falls ihr mal wieder aus eurer warmen Wohnung herauskommen und eure Komfortzone erweitern wollt. Ein Beitrag von Jolina Reschke.
Rätselspaß in der Bibliothek. Jeden Samstag begrüßt die Stadtbibliothek Magdeburg alle Menschen, die gerne spannende Rätsel lösen. Darunter einerseits das Gesellschaftsspiel Quizscape. Quizscape setzt sich zusammen aus Quiz und Escape-Spiel. Die Teilnehmer müssen gemeinsam Geschichtsrätsel lösen, um aus einer Reihe von Räumen zu entkommen. Dabei ist die Zeit auf eine Stunde begrenzt und die Spieler müssen innerhalb dieser Frist alle Aufgaben meistern, um das Spiel zu gewinnen. Thematisch kann man sich durch die Zeit mit Sherlock Holmes, Cleopatra und Leonardo da Vinci rätseln. Dr. Mike Hartenhorst, Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit in der Stadtbibliothek Magdeburg, lädt ein, verschiedenste Spiele zu testen.
Das Angebot Tatort Bibliothek und Quizscape, diese beiden Angebote, verweisen auf unser Spielekabinett, wo wir allein in der Zentralbibliothek im Breiten Weg mehr als 700 Gesellschaftsspiele und Puzzles vorhalten zur Ausleihe. Tatort Bibliothek und Quizscape werden am Samstag regulär immer angeboten und das basiert auf einer Auswahl von Spielen, klassischen Escape-Spielen, die wir nicht zur Ausleihe bereithalten, sondern extra für diese Formate. Wenn Sie bei uns etwas ausleihen möchten, müssten Sie Mitglied werden und das kostet Sie 10 Euro bzw. ermäßigt 5 Euro im Jahr.
Quizscape und diverse andere Spiele können jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr gespielt werden. Wer jedoch lieber True Crime mag, der kommt auch mit Spielen zum Thema Tatort in der Stadtbibliothek auf seine Kosten. Allein oder als Gruppe bis zu 5 kann man bis zu 2 Stunden lang spannende Kriminalfälle lösen. Die Veranstaltung kann ab 14 Jahren jeden Samstag besucht werden. Beide Events finden in der Zentralbibliothek in Magdeburg statt. Zeig dein Talent. Für alle, die gerne einmal auf der Bühne stehen möchten, bietet die Kunstkneipe Nachdenker in Magdeburg die Möglichkeit dazu. Egal ob Comedy, Musik oder Poetry Slam, jeder und jede Künstlerin ist es selbst überlassen, was man präsentieren möchte. Alle 2 Wochen am Mittwoch wird dort von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr die Open Mic Night veranstaltet. Technik und auch einige Instrumente stehen schon bereit. Die Bühne gehört also dir. Am 4.12. findet die nächste Open Mic Night in der Kunstkneipe Nachdenker statt. Let's get the party started. Mit dem Motto Licht aus, Neon an findet die nächste Mensa-Party an unserer Hochschule Magdeburg-Stendal statt. Macht euch bereit für einen unvergesslichen Abend und tanzt durch die Räume der Mensa. Welche Musik man dort zum Tanzen hören kann, verrät uns Ann-Christine, die im Social-Media-Team der Mensa-Party ist.
Wir haben zwei Floors. Einmal gibt es einen Floor, der spielt so Oldschool-Techno, also ganz einfachen, und dann aber auch was Entspannteres mit einem, ich würde jetzt Haus sagen. In den nächsten Tagen wird aber auch Instagram, werden auch die DJs vorgestellt, sodass man sich auch schon auf Soundcloud die ersten Hörproben anhören könnte.
Am 29. November um 21 Uhr startet die Party an der Hochschule in Haus 15. Auf der Online-Website bei Eventbuster könnt ihr bereits Tickets im Voraus für 7 Euro kaufen. Wer sich noch unsicher ist oder spontan vorbeischauen möchte, der kann sich Tickets auch an der Abendkasse für 10 Euro kaufen.
Das waren die Veranstaltungstipps, ein Beitrag von Julina Reschke. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung angekommen. Das war Omnifrequent, das Magazin auf H2 Radio. Nachzuhören und die Beiträge sind auch nachzuhören auf www.h2radio.de. Das nächste Mal sind wir hier zu hören in 2 Wochen, nämlich am 11. Dezember um 18 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Tom Böttcher und wünscht noch einen wunderbaren Abend. Auf Wiederhören.
Omnifrequent, das aktuelle Magazin auf H2 Radio.